Danke vielmals, Musikteam. Wir kommen ja heute zur vierten Predigt von dieser Serie über den Psalm 23. Der Psalm 23 ist eine der bekanntesten Bibelstellen überhaupt. Und der Psalm, der zeigt uns drei Sachen. Er zeigt uns, wie wir ein glückliches Leben führen können. Er zeigt uns, wie wir glücklich sterben können. Und wie wir eine glückliche Ewigkeit verbringen können. Also, es ist mega umfassend und tiefgründig. Darum lohnt es sich durchaus, auch mal so 6 Sündige da jetzt tauchen. Und heute befassen wir uns mit dem 4. Vers von diesen 6 Versen. Und das ist der mittlere Teil, den ich gesagt habe. Also, ein bisschen der schwierige Teil, oder? Wenn es nicht mehr so gut läuft, wenn es nicht mehr so gut geht. Und eigentlich ist das vielleicht gar nicht unbedingt das, was man so für eine Einsegnung wählen würde. Es hat sich jetzt einfach so bereicht. Und außerdem, die Kinder haben, die können sagen, es ist nicht immer so leicht. Es ist nicht immer so easy. Und darum ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man auch diese Seiten auch trainieren nimmt. Der David ist ja der, der den Psalm geschrieben hat. Und der David hat als Kind, also als Junge, muss man sagen, hat er Schaf gehütet. Und jetzt hat er den weltbekannten Psalm hat er dichtet und hat die Liebe von Gott zu uns Menschen, die Fürsorge von Gott zu uns Menschen, in einem Bild dargestellt vom Hirt zu den Schäf, damit wir es besser verstehen können. Und am besten lesen wir den Psalm einfach mal miteinander. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Psalm 23. Und wenn man dann einfach so liest und nicht so kennt, denkt man vielleicht, Und eben das Bild vom Hirte zu den Schafen. Wir haben das auch in den letzten 3 Sündigen gemacht. Wir haben das eigentlich geschaut, was hat der Hirte für ein Leben mit den Schafen und umgekehrt. Und da kommt man plötzlich ganz fest in die Tiefe. Und der 4. Vers, den wir heute anschauen, und ob ich schon wanderte in finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Was mir ziemlich schnell aufgefallen ist, wenn wir mal schauen, am Anfang heisst, der Herr ist, er weidet mich, er führt mich, er erquickt, oder die dritte Person. Und jetzt, wo es plötzlich ans Leben geht, wo es schwer wird, was heisst es? Du bist bei mir. Dein Stecken tröstet mich und so weiter. Also er wechselt zu der Du-Form. Jetzt braucht er nichts mehr anderes als die Nähe. Und da kommt so ein vertrauliches Gespräch. Wir haben auch gesehen, vergangene Sündigen, dass eigentlich der Psalm wie ein bisschen den Jahreszyklus von einem Schaf weitergeben. Weil im Sommer gehen die Hirten, oder sind die Hirten auch dort zumal zu Davids Zeiten, sind sie ins Hochland gegangen, in die Sommerweide. Und dort war Schlaraffenland für die Schafe. Dort haben sie den Hirten ganz für sich alleine gehabt. Es hat ganz eine lange Beziehung gegeben, Tag und Nacht haben sie die Fürsorge genossen. Der Hirte war nur für die Schafe da gewesen. Der hat sich nur um die Schafe gekümmert. Und die 3 Verse, die ersten, die beschreiben die Zeit vom Schlaraffenland, wo sie mehr als genug haben, wo Fülle herrscht. Und dann, wenn der Herbst kommt, langsam kälter wird, dort und da auch Schneefall gibt in der Höhe, muss der Hirte langsam wieder retour gehen mit seinen Schafen. Eine Stufe um die andere ab und am Schluss dann heim. Und gerade die Wanderungen, auch die dann aufgegangen sind vor dem Sommer, aber gerade die auch im Herbst runter, die Wanderungen sind ziemlich heikel und gefährlich. Das hat ganz viel Gefahren gehabt. Das hat er David ja bestens gekannt. Tosende Flüsse zum Beispiel. Schmale Wege, wo es einen Abgrund gehabt hat. Lawinen, Steinschlag, auch Raubtiere, Giftpflanzen, Hagelstürme. Nichts mehr mit Schlaraffenland. Also der Heimweg durch die Täler durch ist dann genau eben nicht mehr gerade so easy gewesen. Und trotzdem, finde ich, kommt da ganz interessant, also ganz speziell wie Ruhe entgegen.
denke, die Schafe, die haben sich dann so nahe an den Hirten gewöhnt über den Sommer durch. Die haben so ein Vertrauen gehabt, dass jetzt wie eine Ruhe, Zuversicht rauskommt, trotz dieser heiklen Situationen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Da haben wir wie das Herz von dem Psalm. Bis daher hat das Schaf ja da die Rundumversorgung genossen vom Hirt, das frische Gras, saftige Weide, frisches Wasser, Ausruhen, Schutz. Es ist einfach wirklich gut gewesen. Und da ist es wahrscheinlich dem Schaf ja nicht so schwer gefallen, zu sagen, ja, der Hirt, der meint es gut mit mir. Aber jetzt, wo es dunkel wird, jetzt, wo die Sonne nicht mehr scheint, jetzt wechselt David von der dritten Person in die zweite Person, weil jetzt wird es persönlich. Und jetzt wird das Schaf plötzlich, merkt es, hey, jetzt brauche ich wirklich, jetzt gilt es ernst, jetzt brauche ich Nähe, jetzt brauche ich Tiefgang, jetzt brauche ich wirkliche Hilfe. Und dann ist es auch nicht mehr ganz so einfach, einfach so zufrieden sein und sagen, ja, es ist alles gut, wunderbar. Oder dann wird man plötzlich ein bisschen, nicht mehr so oberflächlich, man geht wirklich in die Tiefe rein. Und dann können auch Gewitterwolken kommen, das dunkle Tal, wo einem vielleicht auch den Boden wegzieht unter den Füßen, wo vieles in sich zusammengeht. Und dort merkst du einfach, jetzt lange es nicht mehr, nur so ein bisschen daherplätschern, jetzt brauchst du eindeutig mehr. Und der David schreibt jetzt nicht, falls wir durch dunkle Täler gehen müssen, sondern wenn. Oder? Und ob ich schon wandere. Also da geht es wirklich, er weiss, es ist, jeder muss irgendwo durch dunkle Täler, früher oder später. Das gehört zum Leben. Das bleibt uns nicht erspart. Dass die Schafe, die müssen durch Täler durchgehen, wenn sie auf den Berg kommen. Und sie müssen durch Täler durchgehen, wenn sie wieder nach Hause kommen. Das ist gar nicht anders gegangen. Das hat dazugehört. Das ist ein Naturgesetz. Oder? Wenn du hoch willst, musst du auch durch die Täler durch, auf den Gipfel. Und umgekehrt auch. Und das ist auch ein Bild für unser Leben, finde ich. Geht es nicht oft ganz ähnlich? Interessant finde ich jetzt auch, wenn man so ein bisschen im Reich Gottes schaut, in der Kirchengeschichte auch, wie viele grosse Gottesleute haben sehr viel Schweres erlebt. Also sind durch Täler durchgegangen, aber haben durch das haben sie irgendwie einfach noch mehr, auch für Gott, sind sie wie verfügbarer gewesen. Und ich glaube, dass dunkle Täler gerade auch mehr Potenzial haben, als wir oft denken, dass viel mehr Wert drin steckt. Und wenn wir zumindest in einer Krise drin sind, in einem Schmerz, vielleicht sollte man dann nicht irgendwie Augen zu sagen, Augen zu und durch, sondern ganz bewusst sagen, Augen auf und schauen, Jesus, wo bist du jetzt gerade bei mir? Und was willst du zu mir sagen in diesem schwierigen Abschnitt drin? Und ich glaube, auch so Abschnitte, die zeigen uns, dass wir uns selber nicht genügen. Wir brauchen Gott, wir brauchen andere Menschen, die uns beistehen, die uns helfen. Und es ist auch so, unser Vertrauensmuskel, Vertrauen gegenüber Gott, den trainieren wir nicht bei Sonnenschein, sondern dann, wenn es ins Leben stürmt, wenn es nicht mehr so easy ist. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir in so einer schwierigen Phase beten, Jesus, es ist wirklich schwer. Es ist enorm schwer. Aber hilfst du mir jetzt zu vertrauen, dass der Weg, der schwere Weg, mich mehr auf den Berg bringt? Und dass ich letztlich dann auch weiterkomme? Ist nicht so einfach. Und ich glaube, Gott hat auch enorm Verständnis, wenn wir Angst haben in solchen Situationen. Aber aus seiner Sicht müssten wir eigentlich keine Angst haben. Er sagt ja, ich fürchte kein Unglück. Und warum? Denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Und wenn wir schwere Zeiten durchmachen, dann ist nicht irgendetwas mit dem Glauben schief gegangen. Oder Gott hat irgendeinen versagt. Sondern dann will Jesus uns in eine tiefere Dimension führen. Vor allem die Dimension, wo man merkt, hey, Gott ist mir gegenwärtig. Gott ist mir ganz näher. Weil seine Gegenwart Und das Bewusstwerden von seiner Gegenwart, ich bin überzeugt, das ist eigentlich das Größte, was ein Mensch haben kann. Und auf diese Gegenwart zielt die ganze Geschichte von Gott mit der Menschheit. Oder man sagt immer Heilsgeschichte von Gott mit den Menschen. Weil letztlich will er Menschen wieder bei sich haben, in der Ewigkeit. Und zwar effektiv sichtbar in seiner Gegenwart. Dann ist nichts mehr mit, musst halt glauben oder glauben. Sondern dann kann man wieder sehen. Und wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann gibt's etwas Unumstößliches, wo felsenfest ist, wo Jesus sagt, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Und das ist etwas, das bleibt. Ob man es jetzt so gesehen oder nicht, das bleibt. Er verlässt dich nie. Und das sehen wir in der Bibel auch wiederholt. Ich möchte mal so drei so Beispiele bringen, einfach so ein bisschen von so Leuten, die das erlebt haben. Der Daniel zum Beispiel hat im Alten Testament gelebt, war ein gläubiger Mann gewesen, und er hat in einem Umfeld gelebt, wo gottlos war. Der babylonische König hat ein neues Gesetz erlassen. Und das Gesetz hat geheissen, wer einen anderen Gott anbetet als ihn selber, als der König, der wird in die Löwengrube gerührt. Und der Daniel, der hat dem Beziehung zu Gott extrem wichtig gewesen, der hat nicht aufhören beten. Und dann haben sie ihn verhaftet und in die Löwengrube gerührt. Und das heisst, in dieser Grube, dort war Gott bei ihm gewesen. Und hat ihn jetzt in dem Fall sogar auch geschützt vor diesen Löwen. Oder das andere Beispiel, der David, der ja den Psalm geschrieben hat. Auch er hat Herausforderungen gekannt von dunklen Tälern. Und einmal hat er sich selber in ein dunkles Tal geritten, wo er nämlich dem Ries Goliath, dem schrecklichen Findeskämpfer, entgegentreten ist. Und der ist wütig vor ihm gestanden. Und der David hat gesagt, ich komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen. Also er hat nicht gesagt, ja, komm mit meinem Schwert oder mit meiner Armee dahin. Er hat gewusst, Gott ist bei ihm. Und das hat viel mehr Gewicht gehabt, Gegenwart Gottes, als irgendetwas sonst. Oder als drittes Beispiel, der Josef. Er war auch im Alten Testament daheim und er ist von seinen Brüdern verkauft worden, Sklaverei auf Ägypten. Und dort ist er dann von seiner Herrin versucht worden zum Ehebruch. Er hat sich geweigert und ist durch das ins Gefängnis gekommen. Unschuldig. Nicht für ein paar Wochen, sondern für Jahre. Die besten Jahre von seinem Leben ist er im Knast gehockt und hat nichts dafür können. Und dann heisst es, aber der Herr war mit Josef. Der Herr war mit Josef. Und Josef ist später dann, Gott hat ihn so gesegnet, dass er aus dem Gefängnis rausgekommen ist, hat Ägypten gerettet vor dem Hungertod, ist der zweithöchste geworden dort und hat nachher sogar seine eigene Familie vor dem Hungertod können bewahren. Also was Gott nachher aus dem gemacht hat, weil er beim Josef war. Man kann sagen, die Gegenwart von Gott hat bei all diesen drei Beispielen die Katastrophe mehr als aufgewogen. Es sind wirklich schlimme Situationen gewesen, die alle drei drin sind. Wenn du jetzt hast eine Waage, oder? Auf dieser Seite du hast die Katastrophe, die wir erlebt haben, und da hast du die Gegenwart von Gott rein und es kippt jedes Mal in diese Seite. Das können wir jetzt sagen, ja, theoretisch. Aber wenn du drin bist, in der Situation, du erlebst das, dann musst du niemandem etwas erklären. Dann sagst du tatsächlich, es ist wirklich so. Die Gegenwart Gottes überwiegt um ein Vielfaches. Ich habe das auch eindrücklich erlebt. Und das war am Montag, 9. November 2009. Das war ein Tag, wo ja, so ein ganz düsterer Montag. Und dann hat das Telefon geschellt und meine Tante war dran und hat gesagt, Thomas, dein Papi ist gestorben. Er hat einen Herzschlag gehabt, Herzinfarkt. Und mit einem Schlag bin ich da mega in einem dunklen Tal hinein gsi. Ich bin dann wie in Trance zur Wohnung gefahren von meinem Vater. Und dann ist er dort in der Stube im offenen Sarg hineingelegen. Und ich habe gedacht, hey, das gibt's doch einfach nicht. Ich dachte, jetzt steht er nächstens auf. Aber es war Realität, er war wirklich da gewesen. Darian war hochschwanger mit der Joel. Und es ist dann so gewesen, dass eine Woche später, also am nächsten Montag, die Abdankung geplant war. Und am Sonntagabend, am Abend voran, hat die Geburt angefangen. Und die ist mega langsam für sich gegangen. Wirklich Stunde um Stunde ist vergangen, ist fast nicht vorwärts gegangen. Darin hat viel Schmerzen gehabt, starke Wehen. Und das hat mich auch extrem geschlissen. Also wirklich. Und immer wieder der Gedanke, hey, was ist, wenn es nicht langt? Oder bis zur Abdankung? Und ich habe Arian logischerweise nichts gesagt, das hat sie ja selber gewusst, wenn sie daran gedacht hat, ich weiß es nicht, aber ich kann ihr ja nichts sagen, das hat ihr noch mehr Druck gemacht. Aber in mir hinein, oder, ich dachte, wow, ich würde doch die Abdankung dabei sein von meinem Vater. Dann um 7:30 am Morgen ist die alle auf die Welt gekommen und ich war ja ziemlich klein gewesen, nach einer Freinacht und nach das, ja, die ganze Geburt, ich war wirklich erschöpft gewesen, ohne Ende. Ich bin dann gerade heim umgezogen und gerade in das Auto und bin zur Abdankung gefahren. Und emotional kann ich sagen, ich bin so etwas von fertig gewesen. Ich bin wie bodenlos gewesen. Ich habe eigentlich wirklich gar nicht gewusst, wie ich jetzt das machen soll. Und ich habe eigentlich erwartet, dass ich jeden Moment irgendwie zusammenbreche. Vor allem, wenn es dann noch so emotional wird bei der Abdankung. Aber es ist nicht passiert. Und wissen Sie warum? Weil mein Heiland bei mir war. Jede Sekunde hat mich durchgetragen. Und er hat seine Hand drunter gehabt, wo kein Boden mehr war. Und er hat mich nicht verschont von dem schweren Leid. Aber er hat mich begleitet und hat mich durchgeführt. Und das war etwas, wo mich Jesus tief berührt hat. Weil ich gemerkt habe, Jesus ist die Quelle von meiner Kraft, wenn ich keine Kraft mehr habe, wenn nichts mehr da ist. Und auch in den Tagen nach dem Tod dann von meinem Vater bis zur Geburt, dazwischen, bin ich wie so depressiv gewesen. Also nicht nur Trauer, sondern mit depressiv. Und ich hatte Angst gehabt, dass jetzt das dann Geburt überschattet von der Jael. Und da ist Jael auf die Welt gekommen und da ist die Sonne wieder aufgegangen. Ja, effektiv ist mir vorher wie die Sonne, die irgendeinen Nebel wegfrisst. Und klar, Trauer ist da, aber ich bin auch traurig gewesen. Ich träume heute noch manchmal von meinem Vater und vermisse ihn. Aber die depressive Emotionen waren weg. Und das war auch ein mega Geschenk, das Gott mir gemacht hat. Hat jetzt der Tod von meinem Vater hat mein Glauben geschwächt? Nein, es hat mein Glauben nicht geschwächt, im Gegenteil. Wenn wir erfahren, die gute Hand vom Hirt, die trägt uns durch und die ist da, dann stärkt das unser Glauben. Auch in den dunkelsten Stunden, dann wird der Glaube nicht schwächer, sondern stärker. Und wichtig finde ich auch, in dem Vers heisst es, ob ich schon wanderte im Tal der Finsternis. Oder? Also nicht, ob ich schon verharrt bin in dem Tal, sondern es geht ums Durchwandern. Wenn Jesus dein Hirte ist, dann ist es nicht ein Dauerzustand, so ein Tal, sondern dann hat es ein Ende. Früher oder später. Und das ist auch der Tod, ist letztlich nichts anderes als ein düsteres Tal, wo ein Durchgang ist in eine Ewigkeit voll Freude und Frieden. Voll Glück mit Gott. Es ist ein mühsamer Durchgang, aber das Ziel ist dann wirklich der Hammer. Ein Durchgang in die Herrlichkeit. Und in dieser Welt dürfen wir und können wir nicht das letzte Glück erwarten. Ja, wirklich nicht. Das kommt erst nachher, dann aber heftig. Das aber nur dann, wenn ich Jesus als meinen Retter angenommen habe. Weil die Bibel die zeigt auf, dass jeder Mensch eine Lebensschuld hat. Ich weiss nicht, ob es einer von uns gibt, der sagen würde, hey, ich habe nie etwas Blödes gemacht. Nie ein blödes Wort, nie ein blöder Gedanke. Also ich auf jeden Fall sicher nicht. Und ob ich viel oder wenig Schuld aufgeladen habe, die Schuld trennt mich von Gott, weil Gott heilig ist und weil er gerecht ist. Und weil er ihm nicht mal das geringste Böse ist. Darum trennt mich das von ihm. Und jetzt ist Jesus Christus, der sündlose Gottsohn, ist auf die Welt gekommen und hat gesagt, ich nehme all deine Lebensschuld, grosse und kleine Sachen, nehme ich mit mir mit in den Tod. Ich stirbe für dich und nehme es mit. Und jeder, der Jesus bittet um Vergebung, dem wird er sie darum geben. Von Herzen gern. Und jeder, der sagt, Jesus, komm in mein Leben, bei dem kommt er ins Leben rein und macht einen totalen Neuanfang. Und bei dem gilt dann, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Jeden Tag. Und nachher geht es ab in die ewige Freude. In den Himmel. Was für eine Aussicht. Was für ein Trost. Und damit wir seinen Trost und seinen Halt auch in den grössten Nöten erfahren können, müssen wir uns von ihm leiten lassen. Oder sonst bringt das alles gar nichts. Ich muss mich wie auf den Weg, den er bereit hat, führen lassen. Und so kommt der David dann auch zu zwei wichtigen Hirteninstrumenten, wo er sagt, dein Stecken und Stab trösten mich. Und es war so, die meisten Hirten hatten früher zwei Stöcke gehabt. Einen langen und einen kürzeren. Darum hast du vielleicht auch schon gefragt, ja, so Stecken und Stab kommen nicht raus, wenn man kein Hirte ist, oder? Da ist echt der Gedanke dahinter, dass die zwei Stäbe haben. Der kürzere war eher so fürs grobe Führen gewesen. Also wenn irgendein Schaf sich von der Herde abtrennen oder auf eine Giftpflanze zugegangen ist, dann hat es auch Hirten gehabt, die haben das Teil geschossen und haben dem Schaf nicht gesagt, das sollen sie dich kehren. Oder es ist auch zum Teil als Waffe gebraucht worden, zum Schutz vor wilden Tieren, eben auch scharf und zielgenau, hat es einen Nagel bekommen. Und weiter ist der kurze Stecken auch gebraucht worden, zum Schaf zählen und untersuchen. So ein gewissenhafter Schafwirt hat das immer wieder mal gemacht. Ist zwar mühsam gewesen, auch für Schaf, aber wichtig, weil so hat der Hirte gesehen, ob das Schaf eine Krankheit hat und hat können helfen. Und interessant finde ich jetzt, der kurze Stock ist ein Bild für die Bibel. ist das Bild für Gottes Wort. Weil auf ganz ähnliche Weise bewahrt uns Gott durch sein Wort auch vor Gefahren. Durch die Bibel redet er in unser Herz. Oder will, wenn wir lesen, oder? Dann will er es machen. Er will uns warnen. Er weist uns zurecht, wenn wir schlechte Wege betreten. Oder wenn wir zum Beispiel uns so von der Gemeinde absondern, von den Herden. Und wenn wir dann die Bibel lesen, mit offenem Herz, dann wird er uns helfen. Hey, Moment, er ist uns kein Stock. Oder er redet dann durch sein Wort. Ist ein bisschen besser vielleicht. Oder auch, wenn ich die Giftpflanze zubewegst, das sind Sachen, die uns schaden wollen, dann hilft uns sein Wort auch, dass wir das erkennen und lernen. Also die Bibel will uns im Gewissen treffen, um uns von falschen Wegen zu bewahren und uns umzukehren. Und die Bibel ist eben auch eine Verteidigungswaffe in dem Sinn. Weil gemäss der Bibel gibt es die unsichtbare Welt. Und die unsichtbare Welt, dort ist nicht nur Gott beheimatet, sondern auch böse Macht, genannt Dämonen. Und ihr Lieben, das ist nicht eine mittelalterliche Ansicht, das wird manchmal so gesagt. Hey, das ist die Erfahrung von Tausenden von Menschen, dass es eine übersinnliche Welt gibt. Und wenn ihr da Zweifel habt, gehen wir mal googlen. Wir müssen mal schauen, was Leute für Erfahrungen berichten, die gewissen Foren, die voll sind von sagen wir mal, so Spukerfahrungen. Das sind nicht alles Knaller, sondern die haben es wirklich erfahren. Ich selber kann das auch sagen. Ich bin mit 24 zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und voran habe ich viele okkulte und esoterische Sachen ausprobiert. Und das hat dazu geführt, dass ich dann zum Teil wie Angstzustände hatte. So meistens, wenn ich allein daheim war, habe ich mir manchmal das Gefühl gehabt, da schwirrt etwas durch die Luft. Das hat mir mega Angst gemacht. Und nachdem ich gläubig geworden bin, jedes Mal, wenn ich die Bibel gelesen habe, hat es einen Psalm gegeben, wo es heisst, dass Gott ist wie eine Henne, wo seine Kinder unter als Flügel nimmt, wie eine Küken. Ich habe das meistens dann so gelesen und dann hat es jedes Mal aufgehört. Aber es ist natürlich wieder gekommen. Bis mir jemand gesagt hat, hey, du musst dich lossagen. Ich habe mich dann losgesagt von dieser okkulten Handlung in einem Gebet. Und nach dem Gebet ist es nie mehr gekommen. Also da sieht man so die unsichtbare Welt, oder? Gute Macht, böse Macht, Gott, Finsternis. Das Wort Gottes ist eine Kraft, mit der der Hirte Jesus uns will schützen. Probier's aus. Probier's aus. Und die Bibel enthält viel Weisheit. Weisheit für jede Lebenslage. Eben auch gerade für Erziehung, liebe Kräuchis und Fröhlichs. Da hat es ganz viele wertvolle Punkte drin. Und ich habe auch gedacht, wenn jetzt der Matteo und der Severin, wenn die erfasst werden von der Kraft der Bibel, und sie checkt, hey, Gott liebt mich mega. Der hat mich willen. Ich bin kein Zufall. Das gibt ihnen eine ganz grosse Stabilität ins Leben. Und führt auch dazu, dass sie auch andere lieben können mit einer grossen Intensität. Dann zum zweiten Stab. Das war eher ein längerer Stab in der Regel. Mit einem dünnen Stock, mit einer Bügung vorne oder einem Haken. Und das war so ein typischer Hirtenstab. Während die Schafe vor dem kürzeren Stecken innerlich ein Respekt gehabt, weil er zu fliegen kam, war der grössere eher so ein Bild für Beziehung und Fürsorge. Eher etwas, was einem so ein bisschen, der Schafe sympathisch war. Weil der Hirte hat mit dem Hirtenstab können die Schafe zurückziehen, wenn sie irgendwie in eine falsche Richtung gegangen sind, von möglichen Gefahren. Der Hirtenstab ist auch gebraucht worden, um die Schafe zu leiten. So ein bisschen stüpfeln, zu sagen, du musst da durch oder da durch das Tor durch. Oder wenn es ein bisschen eng ist auf dem Pfad. Genau. Nicht selten haben sich auch die Schafe verheddert irgendwo in einem Heck, in der Heckenrose oder so dichten Gebüsch von Brombeeren. Nur irgendwo, vielleicht hat es ein Büschel Gras gesehen, durchgedruckt und plötzlich merkt es, oh, ich komme nicht mehr zurück, oder? Das Fell ist verhakt. Und dann hat er mit seinem langen Stab auch können, den Schaf da helfen. Hat können befreien. Und wie jetzt der kurze Steck ein Bild ist für Gottes Wort, ist eigentlich der lange Steck wie das Bild für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist ja die dritte Person von der Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heilige Geist. Und ähnlich wie der Schaf geht es uns doch manchmal auch. Nicht? Wir verheddern uns irgendwo in den Wirrungen vom Leben, vielleicht in irgendwelchen Beziehungen, wo wir merken, es ist eigentlich nicht gut. Und viele Engpässe und Schwierigkeiten haben wir uns wie selber zuzuschreiben, weil wir einen Weg gehen, wo eigentlich Gott sagt, hey, das ist nicht gut. Und dann denke ich, ja, ich würde jetzt gleich gehen. Und aus vielleicht auch Eigensinn. Und irgendwann stecken wir fest und denken, hey, ich komme nicht mehr raus. Und dann kommt Jesus und sagt, schau, mein Geist, der hilft dir. Schickt seinen Geist, seinen Heiligen Geist, wo eingreift und uns aus diesen Widrigen heraus befreien tut. Die Bibel zeigt nämlich, dass jeder, der Jesus eingeladen hat in sein Leben, in dem lebt der Heilige Geist. Und das heisst auch, das finde ich jetzt mega ein toller Gedanke, dass Jesus, der gute Hirte, der wirkt an uns auf zwei Arten. Er wirkt von außen durch die Bibel und er wirkt von innen durch den Heiligen Geist. Also besser geht es gar nicht mehr, oder? Doppelt gemoppelt. Ganz toll. Da kann man sich auch fragen, ja, was macht denn eigentlich der Heilige Geist? Er ist ja eine Person ohne Körper, eben Geist. Und die Bibel sagt unter anderem, der Heilige Geist tröstet uns, wenn wir es nötig haben. Der Heilige Geist hilft uns in Schwachheit. Er inspiriert unser Gebet, wie er gesagt. Und er hilft uns, Begierden zu überwinden, die uns von Jesus wegziehen wollen. Noch vieles andere könnte man aufzählen. Also es ist eine ganz, ganz wichtige Person. Und vielleicht denkst du auch, ja, eigentlich wäre es noch spannend, dass ich noch mehr könnte die Kraft vom Heiligen Geist an mir erleben. Was muss ich tun? Jetzt Jesus selber sagt im Johannes 16, Vers 14 über den Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist hat das Ziel, Jesus gross zu machen. Er will Jesus ins Scheinwerferlicht stellen. Er will ihn verherrlichen. Und das heisst, also, wenn ich Jesus ehre, wenn ich seine Gebote halte, dann freut sich der Heilige Geist mega. Und sagt, genau das will ich auch. Und dann wird er noch mehr wirken. Übrigens, ich finde es auch noch spannend, die beiden Werkzeuge, die Bibel und der Heilige Geist, die sind miteinander verbunden. Das sind nicht zwei einzelne Sachen. Das ist verbunden. Das sehen wir im Epheser 6, 17, was heisst, wo der Paulus sagt, nehmt auch das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Also das Schwert vom Geist, Bibel, Geist und Bibel ist auch verbunden. Der Heilige Geist hat die Bibel inspiriert. Also ihr Lieben, unser gut Hirte wird uns in dunklen Zeiten durchtragen. Er wird uns trösten durch seinen Stecken und seinen Stab, durch die Bibel und den Heiligen Geist. Das kann er aber nur, wenn wir bei ihm sind und bei ihm bleiben. Aber dann macht er es. Weil die Werkzeuge, die beiden, die sind übernatürlich. Die brauchen kein Licht. Die sind nicht angewiesen auf irgendwelches menschliches Zutun. Die haben mehr Wissen als die ganze Menschheit. Die sind präziser als jeder Laserstrahl. Das ist total genial. Effektiv haben die auch noch das Beste im Sinn mit uns, im Blick auf die Ewigkeit. Und darum brauchen wir uns nicht zu fürchten. Der Herr ist bei uns und hilft uns mit seinen göttlichen Werkzeugen. Amen. In einem Betten. Herr Jesus Christus, danke vielmals, dass du genau weißt, wie das Leben spielen kann. Du weißt, Herr Jesus, wahrscheinlich alle oder fast alle von uns haben schon so dunkle Teile durchgegangen oder stehen jetzt gerade drin. Und danke viel, viel mal, dass du das nicht ausblendest. Danke, dass du uns helfen willst, den Rost geben auch, ermutigen da drin. Und einerseits, dass du bei uns bist, Herr. Und die jetzt gerade drin stehen, bitte hilf ihnen, deine Gegenwart wahrzunehmen. Bitte mach nicht die Augen auf. Und danke so fest, dass wir auch wissen dürfen, es ist ein Durchwandern, nicht ein Drinbleiben. Es wird ein Ende haben. Danke viel, viel mal, Herr Jesus, dass du es gut meinst und schenk uns eine neue Freude an der Bibel und dem Heiligen Geist. Dass wir uns können einfach leiten lassen durch die Werkzeuge, die du dir ausgedacht hast. Danke von ganzem Herzen. Amen.